Mein Name ist Torben Friese, ich bin Missionar in Argentinien und ihr habt uns freundlicherweise die letzten 3 Jahre unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich bin nicht allein, ich bin verheiratet mit Damaris. Wir haben 3 Kinder und wir erwarten gerade die Geburt unseres 4. Kindes. Also meine Frau hat mir heute Morgen gesagt, um 5, sie hatte 2 Stunden Wehen schon in der Nacht, aber es hat wieder aufgehört, sind wahrscheinlich so Vorwehen. Also wir sind da ganz, ganz fröhlicher Erwartung. Und ich glaube, Gott hat heute was zu sagen der Gemeinde. Ich habe schon gut zugehört hier im Gottesdienst. Es geht nicht darum, um Anbetung. Das sucht Gott nicht, sondern er sucht Anbeter. Gott sucht Anbeter. Und Gott sucht auch keine Zuschauer oder Gottesdienstbesucher. Er sucht Mitarbeiter. Und das Reich Gottes ist eine ganz wunderbare Sache. Und die Schrift sagt uns, es ist angebrochen. Es ist noch nicht vollendet, es ist angebrochen. Und es ist sogar ein Kampf, in dieses Reich Gottes hineinzudringen. Und das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, nicht die Einhaltung von irgendwelchen Speiseregeln oder Trinkregeln, sondern es ist Friede, Freude und Gerechtigkeit in dem Heiligen Geist. Und der Jesus hat gesagt, er ist heute hier, weil das hat er versprochen, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wo der Herr Jesus ist, da ist auch das Reich Gottes. Aber gepredigt wird später. Jetzt will ich euch ein bisschen was zeigen von dem, was wir die letzten 2,5 Jahre in Argentinien dort erlebt haben. Ein ganz kurzes Video von circa 5 Minuten. Und ich werde das auch kommentieren. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und ich sag mal, Film ab. Ja, wir sind ausgereist im April 2014. Das Foto ist vom Flughafen. Mit sage und schreibe 10 Koffern sind wir dort erstmal nur angekommen. In Buenos Aires, eine Riesenstadt. Großraum Buenos Aires leben circa 13 Millionen Menschen. Wir sind dort eingepflanzt worden in eine argentinische Pfingstgemeinde, Gemeindebewegung. Haben uns gefreut, als wir das erste Päckchen aus dem Zoll bekommen haben. So haben wir gewohnt. Kinder dort tragen Kindergartenuniformen. Schaut mal auf meine Tochter, die Noah, total zerstochen. Und jetzt guckt mal auf meine Hände. Ich habe das erste Mal Blutrache geübt an den Moskitos. Dann nach 8 Monaten sind wir von Buenos Aires hoch in die Provinz, in Misiones, in ein altes Haus eingezogen, wo 4 Jahre lang niemand drin gewohnt hat. Zumindest keine menschlichen Bewohner, zu unserer Zielgruppe, den Mbwa Guarani, den Ureinwohnern. Das ist ein Geburtstag im Dschungel. Schaut mal, was der da auf dem Grill liegen hat. Das ist ein Gürteltier. Das ist Victor, ein Freund von mir, ein Häuptling. Da oben in Misiones gibt es tatsächlich noch Urwald und auch wunderschöne Tiere. Das ist ein Tukan. Und ganz im Norden der Provinz diese wunderschönen Wasserfälle, die Iguazú. Wasserfälle. Ja, das ist meine Frau und meine Schwiegereltern, die haben uns besucht zwischendrin. Das ist eine ganz neue Siedlung, deswegen ist das Haus auch noch nicht fertig. Einmal im Monat machen wir große Versammlung und dann holen wir die Leute ab aus verschiedenen Siedlungen und dann wird das Auto richtig vollgepackt. Der Mann heißt Hernan und ist ein Mitarbeiter der Gemeinde und ist auch ganz stark engagiert in der Missionsarbeit. Das hat mich fasziniert. Da haben sie mit der Kettensäge diese Bretter gesägt, die aussehen, als wenn sie aus dem Sägewerk kommen würden. Aber sie haben es wirklich mit der Kettensäge gemacht. Ja, wir sind als Mission ziemlich vielfältig unterwegs. Und wann immer wir auch Spenden bekommen, dann geben wir die gerne weiter. Da haben wir von der Regierung Samen zum Aussehen bekommen. Und den haben wir auch natürlich gern weitergegeben in einer Siedlung, wo die Gemeinde in letzter Zeit sehr stark drin gearbeitet hat und die haben sich sehr gefreut. Ja, die Jugend der Gemeinde ist auch in der Missionsarbeit mit dabei. Dort haben sie einen Kindertag gemacht, haben sich ganz viel Mühe gegeben. Also der blonde Junge gehört da nicht zu den Ureinwohnern. Den haben wir da mit hingebracht. Das ist mein Ältester, der Robin. Und der ist ja heute auch hier mit mir, ist mitgekommen und sind ganz engagiert dabei, haben dann ein Anspiel gemacht und so auch ganz lebendig, sage ich mal, eine Verkündigung gestaltet. Ja, einmal im Monat haben wir großes Treffen und sammeln die Gläubigen aus verschiedenen Siedlungen zusammen, verbringen dann so einen ganzen Tag. Das ist ein sehr bewegtes Ereignis gewesen, weil in einer Siedlung ist richtig so ein Aufbruch geschehen. An dem Tag konnten wir 18 Personen taufen. Das ist der Miguel, auch ein Häuptling, der Häuptling seiner Siedlung, gibt dann immer so Schlüsselpersonen. Und da ist richtig so eine kleine Gemeinde entstanden, worüber wir sehr, sehr glücklich sind. Und die kleine Pfingstgemeinde, mit der wir zusammenarbeiten, hat diese Guarani-Gemeinde so richtig adoptiert und begleiten die jetzt. Und Geschwister sind dort 2-3 Mal in der Woche, um sie zu unterrichten, einfach mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Da haben wir das erste Mal dort Abendmahl mit ihnen zusammen gefeiert. Ja, und so sind wir ganz aktiv. Das war eine Taufe, da war der Bach überflutet dort in der Siedlung und dann konnte nicht im Bach getauft worden. Dann sind wir aufs Gemeindehaus ausgewichen. Ja, dann habt ihr mal so ein paar Eindrücke bekommen, wie das dort aussieht. Und wir sagen ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ihr wart ja eine der Gemeinden, die mit als erstes angefangen haben, uns zu unterstützen. Und das war auch eine Riesenermutigung. Denn wie ist das, wenn Gott einen ruft? Genau, jetzt können wir es eigentlich ausmachen und die PowerPoint schon mal anmachen. Wie ist das, wenn Gott einen für eine Aufgabe ruft oder beruft? Ist dann schon alles da und alles klar? Man weiß ganz genau, ich habe das ganze Geld dafür zusammen. Ich habe alle Fähigkeiten, die ich für den Auftrag brauche. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Ne? Sondern wenn wir in die Bibel schauen, dann können wir da Geschichten lesen von einem David, der gesalbt worden ist zum König von Israel, als er noch ein Hirte war. Wir können Geschichten lesen von einem Moses, der sich irgendwo versteckt hat, da in der Wüste, weil er ein Mörder gewesen ist und dann gerufen worden ist, sein Volk aus der Knechtschaft herauszuführen, der gesagt hat, ich kann noch nicht mal reden, was soll ich da zum Pharao? Gott, du weißt doch, dass ich nicht reden kann. Also alles Leute, die auch gute Gründe gehabt hätten zu sagen, also Gott, für den Job kannst du dir wen anders suchen. Und so ist das auch, wenn Gott uns ruft zu einer Aufgabe, dann übersteigt das in aller Regel unsere natürlichen Fähigkeiten, die wir haben. Und wir sind dann wirklich auf die Hilfe Gottes angewiesen. So ist das. Und so ist das auch als Gemeinde. Gut, gepredigt wird später, habe ich euch versprochen. Jetzt schauen wir da nochmal rein. Wie kommt man eigentlich dazu, irgendwie so da ans Ende der Welt zu gehen, zu so einer fast vergessenen Volksgruppe? Gott hat uns dazu gerufen. Mal gucken, wo ist denn die Technik? Wo? Da oben. Irgendwo nach oben muss ich es machen. So. Das ist jetzt ein Glaubensschritt, ne? Nach hinten, na, es funktioniert, das funktioniert. Also, das sind wir als Familie, Damaris, dann der Robin, die Noah Sophie und dann der Silas. Und jetzt erwarten wir nochmal einen Jungen, soll ein Junge sein. Ja, meine Frau war 16 Jahre alt, als sie in der Schule diesen Film gesehen hat, die Mission, eine Hollywood-Produktion, die von dem Schicksal der Guarani-Indianer im 17. Jahrhundert berichtet. Er hat sie sehr bewegt, der Film, und sie hat danach gewusst, eines Tages wird sie dort hingehen. Mein Weg in die Mission, der ist wesentlich länger gewesen. Ich habe immer gesagt, Schatz, Deutschland ist auch Missionsland, da muss man nicht so weit gehen. Aber auch mich hat Gott sehr stark dahin gerufen. Und wenn ich jetzt so daran denke, wie ich in die Mission gekommen bin, da muss ich euch so nebenbei eine Geschichte erzählen, wie ich überhaupt so zur Mitarbeit stärker in die Gemeinde gekommen bin. Und zwar gab es da damals einen Ältesten bei mir in der Gemeinde, die wollten die Rollranger-Arbeit neu beleben und haben dann gebetet und haben dann Ausschau gehalten, so als Ältestenschaft, wer könnte das denn da in die Hand nehmen? Und dann meinte einer der Ältesten, Torben, du wärst doch der richtige Mann hier für die Rollranger-Arbeit. Und ich habe dann so bei mir gedacht, oh Gott, die sollen sich wen anders suchen, der ihre Kinder hütet. Ich mach das nicht. Ist gut, wenn man nicht alles ausspricht, was man so denkt. Ich habe das nicht ausgesprochen, aber ich habe das gedacht und habe ihn einfach so stehen lassen. Und kurz darauf hat Gott zu mir gesprochen: Torben, du sollst Jünger machen. Ich habe gedacht, ja, Jünger machen, wie soll ich denn Jünger machen? Und dann hatten sie mir schon so ein Leiterschaftshandbuch in die Hand gedrückt, so ein Roll Ranger Leiterschaftshandbuch, haben gesagt, lies das mal. Habe ich da drin gelesen, habe ich gedacht, ja, das ist ja ein super Jüngerschaftsprogramm, ne? Also diese Roll Ranger Arbeit. Und dann bin ich Roll Ranger geworden und das war eine gute Entscheidung, also war ein guter Weg. Also Gott sucht Mitarbeiter. So. Im April 2014 sind wir dann ausgereist nach Argentinien. Spannende Angelegenheit. Und dort hieß es dann erstmal, Sprache und Kultur kennenzulernen. Kommst in ein Land an und alles ist anders. Ich will es mal so sagen. Die Gottesdienste sind anders. Die dauern so 3, 4 oder auch 5 Stunden lang. Die Musik ist anders, sie haben einen ganz lebendigen Lobpreis da, vor allen Dingen in Buenos Aires, aber laut, aber so laut, also es tat wirklich in den Ohren weh. Ne? Hat gedacht, machen sie ja wirklich gut, auch ganz lebendig und freudig, aber so laut. Fragt sich, warum machen die das? Mein kleiner Sohn, der hat sich immer die Ohren zugehalten. Na, Maris, meine Frau ist dann immer mit ihm in die letzte Ecke vom Gemeindesaal gegangen, damit das irgendwie aushalten konnte. Und da machst du doch so etliche Erlebnisse. Meine Kinder sind am Anfang immer auf dem Weg zum Kindergarten, die sind immer gefallen, weil die waren das aus Deutschland gewohnt. Du gehst auf den Gehweg und kannst überall in der Gegend rumschauen, aber die Gehwege, die sind da alle nicht so heile und dann sind die immer gestürzt. Also wir haben da so einige Sachen erlebt, das ist schon krass. Und der alte Missionsleiter, der hat uns vorher noch gefragt, der Siegfried Bongartz von der Felberter Mission, seid ihr euch ganz sicher? Oh Gott, seid ihr euch ganz sicher, dass ihr dahin sollt? Wir haben gesagt, ja, wir haben einen Ruf dahin, das wissen wir. Sagt er, das ist gut so, denn wenn nicht, dann kommt er wieder zurück. Und er hat recht gehabt. Hätten wir nicht gewusst, dass das von Gott ist, wir wären wieder zurückgegangen. So, ja, in Buenos Aires, die ersten 8 Monate, wir waren ziemlich beschäftigt mit Sprache lernen, mit Kultur und auch mit unseren Dokumenten, dass wir da einen argentinischen Personalausweis für Ausländer bekommen. Und auch Verzollung in Argentinien, eine ganz spannende Sache. Da könnte ich jetzt viel erzählen. Da hat Gott uns wirklich geholfen, dass wir unsere Sachen da aus dem Zoll bekommen haben. Und da waren wir sehr glücklich drüber. Ja, Argentinien ist ein Riesenland. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, allein die Provinz Buenos Aires ist so groß wie die alte Bundesrepublik. Und ich weiß gar nicht, wie oft Deutschland da reingeht. Und wir sind da so ziemlich, jetzt kann ich mal sagen, da oben. In dieser kleinen Provinz, die heißt Misiones, ist zwischen Paraguay, da habt ihr ja auch Beziehung zu Paraguay, ne? Zwischen Paraguay und Brasilien, da gibt es so nochmal so einen Arm Argentinien und da sind wir. Und Buenos Aires ist da, das sind so 1200 Kilometer Entfernung und mit dem Auto 16 Stunden Fahrzeit, weil es da nicht auf der ganzen Strecke Autobahn gibt. So. Gucken, dass ich hier nichts Falsches drücke. Ja, die Guarani findet man in ihren verschiedenen Stämmen, hier vor allen Dingen in Paraguay, in unseren Streifen Argentinien. In Bolivien gibt es einen Stamm, da gehe ich später nochmal drauf ein. Und hier an der Küste in Brasilien sieht man so verschiedene rote Flecken, Reservate. Das kommt daher, dass sie in ihrer Geschichte eine Zeit lang auf der Suche waren nach dem Land ohne das Böse und sie haben das in Richtung aufgehender Sonne erwartet, in Richtung Osten und sind dann immer weiter marschiert Richtung Osten, ja, bis sie dann ans Meer gekommen sind und waren dann ganz enttäuscht, dass sie das Land ohne das Böse noch nicht gefunden haben. Aber ich sag mal so, das ist ja ein Ansatzpunkt, wo man anfangen kann. Wir wissen ja, dass das Land ohne das Böse nicht hier auf dieser Erde zu finden ist, beziehungsweise dass es das Reich Gottes ist, was wir in Jesus Christus annehmen und empfangen können. So, nochmal zur Übersicht. Hier Argentinien, da die Provinz Misiones, immer wenn ich von Misiones spreche, dann meine ich diesen roten Arm Argentinien. Und wir wohnen hier in dieser Stadt, Jardín América. Ziemlich nah an Paraguay dran und am Paraná. Muss man da nur einmal rüberhüpfen und sind hier in den umliegenden Siedlungen aktiv. In den Sachen, die ich mal geschrieben habe, hier eine Herigotten, die ist so 10 Kilometer entfernt. eine hier Leonie Potych, und dann gibt es etliche Siedlungen hier in einem Gebiet, so um Cunha Peru nennt sich das, herum, genau. So, da wisst ihr mal, wie das da aussieht. Ja, die Guarani leben buchstäblich am Rand der Gesellschaft. Also sie haben mit in der eigentlichen argentinischen Gesellschaft kein oder kaum einen Anteil. Sie leben auch nicht in den Städten, sondern sie siedeln sich oft zurückgezogen, gerne dort in der Provinz auch an Landstraßen, weil es auch ein bisschen Tourismus gibt. Und dann können sie so Kunsthandwerk verkaufen. Ich habe da mal was auf dem Tisch da drüben ausgestellt. Ist leider nicht zum Erwerb. Ich habe nicht genug und ich habe schon was verschenkt. Und naja, ich darf noch ein paar Gemeinden besuchen und die sollen ja auch noch was sehen. Und ja, sie leben praktisch von der Hand in den Mund. Mich hat mal jemand gefragt, wovon leben die denn eigentlich? Also zum einen sind sie sehr genügsam. Das muss man dazu sagen. Die brauchen nicht so viel wie wir. Wenn sie Schuhe haben, ist gut. Wenn sie keine Schuhe haben, ist auch gut. Die können auch ohne Schuhe, so wie der Herr Jesus hat seine Jünger ja auch mal ausgesandt ohne Schuhe, das kriegen die auch hin. Ja, sie verkaufen ein bisschen was, sie bauen ein bisschen was an, sie jagen ein bisschen was. Und die letzten 10 Jahre haben sie auch staatliche Unterstützung bekommen. Wir würden sagen, so eine Art Sozialhilfe. Und dadurch sind sie auch zu so einem kleinen, ganz bescheidenen Wohlstand gekommen, sage ich mal so. Dass manche eben doch ein Smartphone haben oder der eine oder andere hat ein Mofa. Oder ich bin auch mal in eine Hütte reingekommen. Dann ist es so ganz einfache Bretterhütten, ne? So Brett an Brett. Und dann kannst du da durchgucken und das Dach nur aus so Pappdach, Pappwellblechdach, aber drinnen ein Flachbildschirm. Ne? Kein Schrank da drin, aber ein Flachbildschirm da drin. Also so eine Sachen sieht man auch. Ja. Gut, aber ihre ursprüngliche Lebensweise als Jäger und Sammler alleine, das funktioniert nicht mehr. Und so sind sie irgendwie auch, ich sag jetzt mal, auch in einer Krise, aber durch ihre ganze Tradition sind sie auch sehr daran gebunden, überhaupt ihre Lebensweise zu verändern. Ja, wir träumen davon, dass eigenständige Gemeinden entstehen. Das ist ein Foto aus einer Siedlung bei Herigoyen. Guaporte heißt die. Ich kann das so schlecht aussprechen, aber ihr habt ja eine Paraguayerin hier, die können das besser. Und da in der Siedlung, da haben wir echt gehofft, also da hatten wir da so 4 Familien zusammen, sage ich mal so, noch ein paar Single in so einer Siedlung, wo so 12 Familien leben. Und hast du gedacht, jetzt hast du so eine Größe, jetzt kannst du hier Gemeinde Jesu bauen. Die können sie dann auch nicht mehr rausschmeißen so einfach, weil du hast ja schon eine Zahl. Ja, und dann ist eine Familie ist weggezogen, ziehen auch öfters mal um. Wir sind ja so Nomaden gewesen ihr Leben lang. Dann hat sich ein Ehepaar, die hatten irgendwie eine Ehekrise, haben sich gestritten. Das ganze Dorf hat das mitbekommen, haben sich jetzt geschämt, die sind dann auch weggezogen. Ein Bruder ist nicht treu gewesen beim Herrn. Naja, und dann warst du da mit dem Häuptling und seiner Frau wieder alleine. Ja, da habe ich ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt, aber das kann auch passieren. Hier ist es anders passiert, das ist ein sehr schönes Foto, auf dem Weg zur Taufstelle. Da war so die halbe argentinische Gemeinde dran beteiligt und auch das halbe Dorf. Dort ist eine andere Siedlung, Leone Potich heißt sie. Und dort ist tatsächlich eine kleine Gemeinde entstanden und da freuen wir uns riesengroß drüber und hoffen, dass sie treu bleiben und dass sie irgendwann auch mal andere Gemeinden gründen und dann auch irgendwann mal ein Missionar von außen überflüssig wird. Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre. Wir arbeiten dran. Ich habe schon erwähnt, wir sind nicht allein, wir arbeiten mit einer kleinen Gemeinde und mit einem kleinen Missionsteam zusammen. Das ist so ein Treffen von dem Missionsteam. Ich habe einen argentinischen Kollegen, der von einer argentinischen Gemeinde ausgesandt ist, ein bisschen in einem anderen Gebiet arbeitet, aber so manche Sachen machen wir eben auch zusammen. Und eben, wie erwähnt, diese kleine argentinische Gemeinde, wo etliche Brüder eben ehrenamtlich, soweit sie das neben ihrer Berufstätigkeit schaffen, mit dabei sind. Ja, das ist ein Foto, das liebe ich. Da muss ich einiges zu erklären. Schaut da mal ganz genau drauf. Das ist eine Frauenversammlung. Also erstmal, das ist ja schon was ganz Besonderes, dass sich die Frauen versammeln. Die Männer waren ganz neidisch da in dem Dorf. Wir haben dann mal so herumgeschwänzelt, was machen da die Frauen? Hier ist meine Frau, die da Maris, hier seht ihr etliche Guarani-Frauen. Ja, die haben natürlich auch Kinder, die sitzen dann auch dabei. Hier seht ihr so vier Frauen aus der Gemeinde. Die sehen schon ziemlich paraguayisch aus. Ne? Paraguay ist ja nicht weit. Also sie ist mal aus Paraguay gekommen. Hat ja auch einen riesen Vorteil, die spricht ja dann auch Guarani. Sie ist auch aus Paraguay gekommen. So, und hier sitzt noch eine Frau, sie ist selber Guarani, aber nicht von Argentinien, sondern aus Bolivien. Und das ist jetzt interessant, denn die Situation der Guarani in Bolivien ist ganz anders als in Argentinien. Dort sind sie Teil der Gesellschaft. Die Frau hat einen Universitätsabschluss. Bei uns schaffen die gerade mal so die Grundschule, die 7 Jahre, bestenfalls noch die 5 Jahre weiterführende Schule, aber dann hört es auf. Ich habe noch keinen getroffen, der dann noch weitergemacht hat, eine berufsausbildende Schule oder gar eine Universitätsausbildung. Das gibt es bei uns nicht. Und wir haben eine Missionsschule gemacht als Ehepaar, ein Missionstraining in Cordoba, 4 Monate. Da haben wir viele sehr wertvolle Dinge gelernt und unter anderem eine Arbeitsweise, die man auf Deutsch bezeichnen würde als ganzheitliche Veränderung von Gemeinwesen, Transformation integral comunitaria. Und dabei geht es jetzt nicht darum, nur einer Person das Evangelium zu verkündigen, sondern was jetzt eigentlich so ein westlicher Ansatz wäre, einer von uns aus, man predigt und man zielt darauf ab, dass sich eine Person Jesus Christus als Herrn und Retter seines Lebens annimmt. Ich sag mal so, ist das bei uns üblich. Aber die Guarani funktionieren anders, weil die leben als Gemeinschaft, als Comunidad. Und wenn jetzt da einer aus der Reihe tanzt, der auf einmal anders ist, an was anderes glaubt, einen anderen Geist hat, dann harmoniert das nicht mehr so gut mit den anderen. Und dann ist das Ergebnis, so ist die Erfahrung dort gewesen in den letzten 20 Jahren, immer, dass man sich getrennt hat. Also dass man die dann wirklich auch rausgeschmissen hat aus den Siedlungen. So, das ist natürlich nicht so schön. Und wir versuchen mit dieser Arbeitsweise jetzt einen anderen Ansatz, wirklich eine ganze Gemeinschaft zu erreichen, immer auch auf Grundlage des Wortes Gottes, aber nicht nur geistlich zu helfen, sondern sie zu fragen, was denn ihre Bedürfnisse, was braucht ihr denn? Und wenn wir mal gerade zurückspringen zu diesem Foto, da haben sie nämlich darüber gesprochen, was ist denn hier, wo tut denn hier Not? Und dann sind sie drauf gekommen, wir haben so viele Kinder Durchfallerkrankungen. Dann haben sie besprochen, ja, woher kommt denn das? Ja, es kommt, weil wir schlechtes Wasser haben. Ja, warum ist das Wasser schlecht? Ja, wir haben uns das Wasser abgedreht. Okay, warum haben sie euch das Wasser abgedreht? Ja, weil die Wasserleitungen kaputt sind, die hat keiner geflickt. Dann ist die Pumpe die ganze Zeit gelaufen. Aha, okay, also was müssen wir jetzt unternehmen, um wieder gutes Wasser zu bekommen? Da haben sie da in dieser Versammlung drüber gesprochen und der Häuptling, der da herumgelaufen ist, der hat dann irgendwann gesagt, ja, das müssen aber wir Männer machen. Und ja, so ist das eine ganz spannende Geschichte gewesen. Und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber, dass Gott das so weit und uns so weit geführt hat. Ich möchte Danke sagen. Wir schicken so circa... Wir versuchen alle 2 Monate, aber schaffen das nicht ganz alle 2 Monate. Oft dauert es auch 3 Monate, mal so eine Infomail rumzuschicken. Und ich gebe hier mal eine Liste rum, wer die noch nicht bekommt, der kann sich dort eintragen. Oder auch, wenn ihr bereit seid, mal auch spontan für Sachen zu beten und ihr habt WhatsApp, dann könnt ihr da auch eure Nummer drauf eintragen.
So, und jetzt, bevor wir zur Predigt gehen, vielleicht darfst du noch mal dran, Torben, wenn wir noch ein Lied singen. Und dabei hatte ich mir gedacht, nicht nur beten, Mission machen heißt auch beten und geben. Ja. Und wir wollen ein Opfer sammeln heute. Und dieses Opfer soll an Torben seine Familie gehen. Das haben wir so uns gedacht, dass der Herr das segnen möchte. Und ich bitte dann, Andreas nach vorne zu kommen und wer Eddie, ja. Und mal das Lied, dann werden wir das Lied singen. Dann habe ich gedacht, dann können wir die Flagge Argentiniens nehmen. So, und die Idee ist, dass ihr einfach während des Liedes einfach nach vorne kommt und einfach in die Flagge rein tut, was ihr denkt, was der Herr euch aufs Herz legt, ja? Einfach für die Familie, für die Arbeit dort. Und währenddessen werden wir ein Lied singen für euch, für alle, als Wort Gottes, was der Herr, er sagt, sei mein Herz, sei meine Hände, sei meine Stimme.
He said, come, anyone who wants must deny himself, take up his cross, follow me. No matter the cost, be my heart, my hands, my voice. How are we living for Christ? How are we living for Christ? Following him we will sacrifice, but are we willing to die? God gives the strength that it takes, and he knows the price that you pay. The life you've been called to will not be in vain, so don't be afraid. Don't be afraid, he said, come. Anyone who wants must deny himself, take up his cross, follow me. No matter the cost, be my heart, my hands, my voice.
God gives the strength that it takes,
he knows the price that you pay.
The life that you've been called will not be in vain. Don't be afraid.
Don't be afraid.
Don't be afraid.
Come, anyone who wants deny yourself, take up your cross, follow me. No matter the cost, be my heart, my hands, my voice. Whoever wants to save his life will lose it.
Whoever wants to save his life will lose it.
Whoever loses his life for my sake will find it. Whoever loses his life for my sake will find it. Come, anyone who wants to deny yourself, take up your cross, follow me. No matter the cost, be my heart, my hands, my voice. He said, come, anyone who wants to deny yourself, take up your cross, follow me.
No matter the cost, be my heart, my hands, my voice. Be my heart, my hands, my voice.
Amen. Ich möchte mir Torben einladen, auch uns das Wort zu bringen.
Wow, das war sehr schön, hat mir sehr gefallen, euer Stück. Und da könnt ihr hier bestimmt mal einen Außenauftritt machen oder so im Sommer, wenn Leute da sind. So, ich habe euch ein Wort Gottes mitgebracht Und ich kann so eine rote Linie hier im Gottesdienst erkennen. Und ja, ich sage es mal so, das ist ja eine spannende Sache, wirklich in das Reich Gottes hineinzutreten, in Friede, Freude und Gerechtigkeit, in die Berufung Gottes, die Gott jedem einzelnen Christenmenschen gegeben hat, in ihm und mit ihm zu wandeln, im Heiligen Geist und auch der Gemeinde. Aber das ist immer alles nicht so einfach. Mir hat auch letztens mal jemand angemerkt, Torben, du musst auch von den Schwierigkeiten erzählen. Also wir hatten auch Schwierigkeiten in der Mission, Dinge, die es zu überwinden gab. Wir haben ein Jahr lang Durchfallerkrankungen gehabt, als wir dort oben in der Provinz angekommen sind. Immer mal mehr, mal weniger. Dann ging das mal 2-3 Wochen wieder gut, dann 2-3 Wochen wieder Durchfall. Hat sich so ein ganzes Jahr hingezogen. Einige, die uns da beraten haben, die haben gemeint, das Wasser hier trinken alle, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Irgendwann kam mal jemand und hat gesagt, seid ihr bekloppt, ihr könnt doch das Wasser hier nicht trinken. Jetzt holen die da hinten aus dem Bach heraus, wenn es regnet, kommt da alles Mögliche rein. Jetzt haben wir da so einen Wasserreiniger und jetzt ist es besser geworden. Meiner Frau haben angefangen, die Haare auszufallen. Also wenn sie gebürstet hat, hat da schon jede Menge Haare drin gehabt. Und an dem Tag, wo ihre Eltern gekommen sind, hat das aufgehört mit dem Haarausfall. Das sind so Zeichen von Stresssymptomen. Wir hatten einen unheimlichen Stress in Buenos Aires, vor allen Dingen wegen der Kriminalität dort, wegen der unsicheren Sicherheitslage. Jeder hat Angst, da überfallen, ausgeraubt zu werden. Und man hat auch gesagt, Kinder verschwinden. Passt auf eure Kinder auf, redet kein Deutsch auf der Straße. Jetzt waren wir aber, waren meine drei Kinder da, die einzigen drei blonden Kinder in diesem ganzen Stadtteil von 200.000 Menschen. Das war total egal, ob ich jetzt mit dem Deutsch gesprochen habe oder nicht. Also es gibt auch Schwierigkeiten und das begegnet uns in der Bibel ja auch. Das Volk Gottes war versklavt in Ägypten. Gott ruft sein Volk heraus aus Ägypten. Und das ist ja ein Bild auch für unser Christenleben. Ägypten, das Sklavenhaus, versklavt unter der Macht der Sünde. Der Jesus hat uns erlöst mit mächtiger und starker Hand, so wie das Volk Gottes erlöst worden ist mit starker und mächtiger Hand Gottes und ist dann dort herausgeführt worden, um in das verheißene Land einzuziehen. Ein gutes Land, ein Land voller Honig und Milch. Nun ja, aber die Realität ist gewesen, dazwischen gab es eine Wüste. Und diese Wüstenwanderung war hart, die ging an die Existenz. Da gab es manchmal nichts zu essen, manchmal nichts zu trinken. Gott musste Wunder wirken. Ich habe schon manchmal so gefragt, wer von euch möchte denn mal ein Wunder erleben? Dass Gott ein Wunder tut in seinem Leben? Ja, sind einige. Also, wenn wir da auf diese Wüstenwanderung schauen, die haben auch Wunder erlebt, aber die haben dann Wunder erlebt, wenn sie ein Wunder gebraucht haben. Ja, wenn sie 3 Tage nichts zu trinken hatten und am Verrecken waren, hat Gott ein Wunder gewirkt, Mose hat auf den Fels geschlagen, Wasser ist rausgekommen, Manna ist vom Himmel gefallen. Als sie die ägyptische Armee im Nacken hatten und das Rote Meer vor sich, da ist ein Wunder passiert und sie konnten trockenen Fußes durch das Meer hinausgehen. Also, wenn man Wunder erleben will, muss man sich von Gott auch manchmal erstmal eine Situation führen lassen, wo einem nur noch ein Wunder hilft. Naja, gut, aber sie haben Wunder erlebt und Gott hat ihnen immer zugesprochen, das ist euer Land, ich verheiße es euch, ich habe es euch versprochen, das ist euer Land. Und dann sind sie dort angekommen an das verheißene Land und haben gesehen, das ist schon besetzt. Da wohnen ja schon andere drin und die sind groß und stark. Und sie haben Angst gekriegt, dass sie all die Verheißungen und die Zusagen Gottes nicht erfüllen werden. Und haben dann auch gesagt, das schaffen wir nicht. Wir schaffen das. Die werden unsere Kinder auffressen. Und dann meint man so, dass Gott richtig ein bisschen zornig geworden wäre und hat gesagt, also ihr werdet es tatsächlich nicht schaffen, aber eure Kinder, von denen ihr sagt, die werden aufgefressen werden, die werden hineinkommen. Und so ist es dann letzten Endes ja auch passiert. Also durch ihren Unglauben haben sie es nicht erlangt. Sie sind nicht hineingekommen in das, was Gott eigentlich für sie bereitet hatte. Wir kennen, also Bibelleser kennen die Geschichte, sie haben dann den Jordan überquert, sind dann vor einer Stadt Jericho gekommen und wie sie Jericho eingenommen haben, ist außergewöhnlich. So etwas lesen wir vorher in der Bibel nicht und lesen wir nachher in der Bibel nicht. Also sie sind 6 Tage lang schweigend um Jericho herummarschiert und am 7. Tag sind sie 6-mal herummarschiert. Ja, ich muss immer rechts und links drehen, sonst drehe ich mich ja ein mit dem Mikrofon. Und haben dann beim 7. Mal ein Gebrüll gemacht. Uah! Ein Kriegsgeschrei. Und dann sind die Mauern von Jericho eingestürzt. Und sie konnten die Stadt einnehmen. Also Jericho war jetzt nicht nur eine Stadt. Es war eigentlich eine Festung. Und es war die Festung, wenn du das Land einnehmen wolltest, dann musstest du Jericho einnehmen, sonst kannst du das Land nicht einnehmen. So, und diese Geschichte ist ja, also ich sag mal so, diese Strategie, diese Stadt einzunehmen, ist ja im Natürlichen eine Schnapsidee. Also ist ja irgendwie, was bringt denn das? Ja, 6 Tage lang einmal um die Stadt rumzulaufen, die Klappe zu halten, am 7. Tag 6-mal und beim 7. Mal brüllen wir alle laut und dann stürzen die Mauern ein. Also ich kann hier noch so rumschreien, dieses Gebäude wird nicht einstürzen, hier werden keine Mauern einstürzen, also zumindest nicht aufgrund meines Geschreis. Das hilft ja nichts. Ne? Und so eine befestigte Burg, ihr könnt euch das vorstellen, die Mauern waren hoch, die waren groß, aber Gott hat es so gefallen, das so zu machen. Und interessant ist, dass diese Geschichte eine Vorgeschichte hat und in die wollen wir jetzt einsteigen und die können wir nachlesen in Josua 5, Verse 13, 14 und 15. Und ich will das mal gerade tun, Josua 5, 13, 14 und 15. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Also, Josua ist jetzt dort vor Jericho, hat die Verheißung Gottes, dieses Land einzunehmen. Er ist der bestätigte Nachfolger von Mose und auf einmal hat er eine Erscheinung. Er hat eine Begegnung, ihm begegnet da etwas, ein Mann. Und er kann diesen Mann nicht einordnen. Was ist das jetzt? Ist das von Gott? Ist das nicht von Gott? Ist das vielleicht vom Teufel? Ist er für mich? Ist er gegen mich? Und im gewissen Sinne hat dieser Mann ja auch eine Bedrohung ausgestrahlt, denn er hatte eine Waffe dabei, ein Schwert. Und ich finde den Josua schon ziemlich mutig, dass er sich dieser Begegnung stellt. Er rennt nicht weg oder davor weg, sondern er stellt sich dem und er geht hin und er sagt, ich will das herausfinden. Was ist das für einer? Was begegnet mir da? Und er geht hin und er fragt ganz direkt, bist du für uns? Oder bist du gegen uns? Und bevor wir jetzt da auf die Antwort kommen, jetzt im Nachhinein wissen wir, es war ein Engel. Und es war auch nicht irgendein Engel, sondern es war der Engel, der Heerführer, der General der Engel. Naja, wenn ich jetzt so Josua gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja super, Gott hat seine Engelmacht schon gesandt. Jetzt mal auf und lass uns die Stadt einnehmen. Alles ist bereit. Der Herr ist hier. Der Herr ist mit uns. Halleluja. Naja, er stellt halt diese entscheidende Frage, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden. Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Und ich bin über dieses Nein gestolpert. Er sagt ganz klar: Josua, ich gehöre nicht für dich und ich gehöre nicht gegen dich. Ich bin der Heerführer über das Heer des Herrn. Josua, ich bin ein Engel. Ich gehöre zur Seite Gottes und ich gehöre immer zur Seite Gottes und ich kann gar nicht anders, als zur Seite Gottes zu gehören. Ich gehöre weder zu dir noch zu deinen Feinden. Die Frage lautet dann doch, die sich mir stellt, ist: Josua, wohin gehörst du? Oder wohin gehöre ich? Geschwister, wir sind so schnell, auch ich, wir sind so schnell dabei, den Herrn für uns und unsere Absichten zu vereinnahmen. Gott ist für uns. Gott ist bei uns. Ein großer Unterschied. Ob Gott für uns ist oder Gott gegen uns ist, das entscheidet doch vielmehr, auf welcher Seite stehen wir. Gott steht immer auf der Seite der Gnade und Wahrheit, der Liebe und Gerechtigkeit. Er kann gar nicht anders. Er ist Gott. Er kann sich nicht verleugnen. So ist unser Gott. Und die Frage ist doch, auf welcher Seite stehen wir? Sind wir in seinem Willen, in seinem Wort, in seinem Geboten oder sind wir dagegen? Und wenn wir dagegen stehen, dann kann er nicht für uns stehen. Er kann es nicht. Es geht nicht. Er wird sich nicht verleugnen. Nicht um meinetwillen, nicht um deinetwillen. Das macht er nicht, sondern er ist Gott. Die Frage lautet doch, auf welcher Seite stehen wir? Oder vielleicht das Vorhaben, was wir haben. Ist das im Willen Gottes? Ist das Gott wohlgefällig oder ist es Gott nicht wohlgefällig? Und so auch hier, in dem Sinne macht diese Antwort auch total Logik. Er sagt: Nein, ich gehöre nicht zu dir und ich gehöre auch nicht zu deinen Feinden. Frage ist: Josua, auf welcher Seite stehst du? Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm. Also das ist interessant, wir haben heute Morgen gehört, Gott sucht nicht Anbetung, er sucht Anbeter. Und diesen Josua überkommt eine Ehrfurcht. Er merkt auf einmal, ich habe es mit Gott zu tun. Und es ist ernst. Ich habe es mit Gott zu tun. Und er erkennt die unsichtbare, die übernatürliche Realität, Autorität höher an als die natürliche. Also Josua war ja jetzt nun nicht irgendwer, sondern er war auch ein Heerführer. Er war der Heerführer des Herrn, also der Israeliten. Aber er steht jetzt gegenüber dem geistlichen Heerführer. Und er erkennt die geistliche Autorität an und er fällt nieder und er sagt: Was sagt denn nun mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Lange Zeit konnte ich mit diesem Bibelwort nicht viel anfangen. Was bedeutet denn das jetzt? Die Schuhe ausziehen, weil die Stätte, auf der du stehst, ist heilig. Mose hatte eine ganz ähnliche Begegnung am brennenden Dornbusch. Er hat sich dem genähert. Und auch da gab es eine Stimme, die ihm gesagt hat: Zieh die Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Jetzt ist ja nun Schuhe ausziehen. Also wenn das alles ist, was Gott von uns verlangt, dass wir die Schuhe ausziehen, das ist ja nun keine schwere Sache. Mach mal die Schnürsenkel auf und einen Klettverschluss. Und dann schlüpft man da raus und schon sind die Schuhe aus. Ne? Also, hätte ja auch sagen können, flieg nach Argentinien, dazu irgendeiner verlassenen Volksgruppe, stelle ich mir jetzt komplizierter vor, als Schuhe auszuziehen. Ne? Er hat die Schuhe ausgezogen. Aber für mich steht auch so etwas wie Schuhe ausziehen wie ein symbolischer Akt, sage ich mal so. Was machen denn Schuhe mit einem? Schuhe schützen uns vor der Kälte, Schuhe schützen uns auch auf steinigen Wegen. Sie schützen unsere Füße. Und Schuhe sind auch was sehr Individuelles. Hast du schon mal in den Schuhen eines anderen gesteckt, kannst du nicht gut drin laufen. Man braucht die richtige Größe. Die passen sich dann irgendwie dem Fuß auch an. Das ist eine eingespielte Sache. Aber wenn wir unsere Schuhe ausziehen vor Gott, dann legen wir mal alles so nieder, wie wir uns das vorstellen, wie das denn zu laufen und zu funktionieren hat. Denn auch in dem Land, was Gott uns verheißen hat, hat der Feind schon längst seine Festungen installiert, die niedergerissen werden müssen. Aber wir haben oft so unsere Vorstellung davon, wie Gott das jetzt tun müsste, wie das zu geschehen hat. Und der Josua hat das alles niedergelegt vor Gott. Hat sich verletzbar gemacht vor Gott. Man hat mal gesagt, Gott, nicht mein Reich komme und mein Wille. Wir machen das jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, Gott. Und ich mache dir jetzt die Vorschläge, weil oft beten wir so. Ne? Wir machen Gott die Vorschläge, wie er seinen Willen, wie er unseren Willen umzusetzen hat. Ich will es mal so sagen. Aber so funktioniert das nicht mit Gott. Sondern wir müssen in eine Position, wo er zu uns reden kann, wie er sich das vorstellt, dass wir die Festung des Feindes niederreißen. Und erst danach war der Josua in einer Position vor Gott, eine Strategie vor Gott zu empfangen. Wie machen wir das denn jetzt hier? Wie gehen wir da ran? Und es war eine Sache, da ist vor ihm keiner drauf gekommen, da ist nach ihm keiner drauf gekommen. Und da würde man auch vielleicht sagen, im Natürlichen, wie soll das funktionieren? Aber wenn Gott es spricht, dass es so funktionieren soll, dann wird es auch so funktionieren. Und ich möchte euch, ich möchte dir als Gemeinde auch ganz viel Mut machen, sage ich mal, von und vor Gott zu empfangen, eine Strategie zu empfangen, ich sag mal so, vielleicht die Festung des Feindes auch in deinem Leben einzureißen. Ich habe mich letztens gefragt, muss das denn sein, dass man in der Gemeinde dann nochmal betet für Leute und so weiter? Ich bin ermutigt worden. Vor 14 Tagen kam eine Frau auf mich zu in Düsseldorf, hat mich gefragt, Tom, kennst du mich noch? Sagte ich, musste sagen, nein, kenne ich nicht mehr. Sagte, naja, viele Gemeinden, viele Gesichter. Du, ich hatte das gleiche Problem wie du, ich konnte keine Kinder bekommen. Und du hast für mich gebetet und hast dann gesagt, in 3 Jahren möchtest du mein Kind sehen. Ich bin heute 50 Kilometer weit gefahren, ich habe dir mein Kind mitgebracht. Hier ist es. Und das hat mich sehr ermutigt und ich habe gedacht, ich habe die Frau vergessen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die völlig vergessen gehabt. Aber Gott hat sie nicht vergessen. Gott hat sie nicht vergessen. Wie wunderbar ist unser Gott. Da habe ich gedacht, also wenn der Herr von so einem kleinen vergesslichen Trottel wie mir so ein Gebet so gewaltig erhören kann, dann gib doch zumindest den Geschwistern mal die Gelegenheit, vor den Herrn zu kommen mit ihren Anliegen und dann beten wir dafür. Okay? Ich weiß nicht, wie ihr das macht als Gemeinde, das Ministry-Team, Gebetsteam, Segnungsteam nach vorne und dann kommt einfach mit euren Anliegen vor dem Herrn. Stephanus, du bist der Pastor, komm.